Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Warum der Walliser Cannabis-Produzent Bernard Rappa wieder im Gefängnis ist, warum man ihn dort überhaupt rausgelassen hat, das ist die Frage, wie umgehen mit Häftlingen, die sich selber gefährden. Weniger grundsätzlich, aber eben so knifflig, ist der Umgang mit 25'000 Kurzhosigen unterwegs in der Stadt Bern. Morgen ist Grand Prix. Und am 17:45 gibt es ein Ohr voll Italianita im Altersheim. Die Migranten von den 60er Jahren werden betagt und leben immer noch gern unter ihresgleichen. Das Wetter morgen ist ziemlich und im Wallis komplett sonnig bis sagenhaften 22 Grad. Am Mikrofon Toni Koller. Die regionalen Nachrichten vom Tag hat Jörg André.
Nach einem Haftunterbruch von 11 Tagen sitzt der Walliser Hanfbauer Bernard Rappa seit heute Morgen wieder im Gefängnis. Dieser Unterbruch ist ihm aus gesundheitlichen Gründen gewährt worden. Der Bernard Rappa war fast 50 Tage im Hungerstreik. Einen zweiten Haftunterbruch gäbe es aber nicht, hat heute die zuständige Staatsrätin vor den Medien gesagt. Jetzt müsse er seine Strafe absitzen, auch wenn er wieder in Hungerstreik trete. Die Bahnlinie zwischen Brigg und Visp ist seit dem Mittag wieder einspurig befahrbar. Man muss bei den nationalen und internationalen Verbindungen noch mit kleineren Verspätungen rechnen. Die Regionalzüge fallen voraussichtlich bis morgen Mittag aus. Die Strecke Brigg-Visp war am Morgen ganz gesperrt, weil zwei leere Güterwagen entgleist sind. Verletzt worden ist niemand. Die Unfallursache wird untersucht. Die Internetadresse wallis.ch soll definitiv im Kanton Wallis gehören. Das hat ein Experte von der Weltorganisation für geistiges Eigentum entschieden. Das ist das mögliche Ende eines Streits zwischen dem Kanton und einem Walliser, der sich diese Adresse vor 15 Jahren gesichert hat. Der Entscheid kann noch vor einem Zivilgericht angefochten werden. Der Präsident vom FC Sion, der Christian Constantin, hat einmal mehr den Trainer der ersten Mannschaft entlassen. Das Mal trifft es der Didier Tolo, der etwa ein Jahr lang die Walliser trainiert hat und letztes Jahr Göpp-Sieger ist worden. In der letzten Saison ist es aber nicht rund gelaufen. Der FC Sion hat weder im Göpp noch in der Meisterschaft etwas erreicht. Wenn man die letzten 6 Jahre anschaut, braucht der Club jetzt seinen 22. Trainer. Fribourg macht als dritter Kanton bei der interkantonalen Vereinbarung über Ausbildungsbeiträge mit. Der Grosse Rat hat das heute einstimmig beschlossen. Für Fribourg ist der Beitritt zu diesem Konkordat kein Problem. Die Stipendien und Darlehen für Studierende entsprechen schon zum grössten Teil den Bestimmungen dieser Vereinbarung. Zurzeit bekommen rund 2'000 Studierende Unterstützung vom Kanton.
Der Bernard Rappa, ein verurteilter Walliser Hanfbauer, ist also vorzeitig zurück ins Gefängnis gebracht worden. Das, nachdem die Walliser Regierung nach seinem 49-tägigen Hungerstreik aus der Haft hat beurlaubt hatte, aus Rücksicht auf sein Überleben. Die zuständige Staatsrätin Esther Weber-Kalbermatten hat heute ihre diversen Schritte in dieser Sache erklärt und hat dargelegt, wie sie würde reagieren, wenn der Bernard Rappa im Gefängnis nochmal in Hungerstreik würde treten. Reinhard Eier mit einer Einordnung von dem hin und her.
Das Verhalten von Bernard Rappa ist klar. Der will mit der Drohung Hungerstreik bis zum Tod ein rechtgültiges Gerichtsurteil entmachten und ein neues Verfahren, auch wenn das rein rechtlich nicht möglich ist. Das Verhalten von der Staatsrätin Esther Weber-Kalbermatten ist schon schwerer zu verstehen. Sie hat auf der einen Seite eine rechtlich klare Situation gehabt, ein rechtsgültiges Urteil, das vollzogen werden muss. Auf der anderen Seite aber auch, ein Mensch, der droht, sich zu Tod zu hungern, wenn man seinem Willen nicht nachgeben. Nach 49 Tagen Hungerstreik hat die Drohung eine durchaus lebensbedrohende Dimension angenommen. Und da, so hätte Esther Weber-Kalbermatten, hätte sie nicht mehr zulügen.
Es war eine Ausnahmesituation. Es ist, wie gesagt, schon, der Hungerstreik hat schon 50 Tage gedauert. Es hat das Wochenende wirklich vor der Burg gestanden. Wir haben gesagt, jetzt müssen wir entscheiden. Wir wollen nicht, dass der einfach so stirbt. Wir haben gewisse Verantwortung für unsere Gefangenen und wir wollen die euch wahrnehmen.
Der Bernhard Rappa hat zwar Verbrechen begangen, aber sie kein Mörder. Es lässt sterben im Gefängnis, sie für sie in dem Moment nicht in Frage kommen. Ein Entscheid, den ich nachvollziehen kann. Vor allem, weil der Bernhard Rappa ja jede andere Hilfe wie künstliche Ernährung strikt verboten hat. Aber der Entscheid hat auch eine andere Dimension, nämlich die vom Präjudiz. Das Recht hat gegenüber der Drohung mit dem eigenen Tod nachgegeben. Und das könnte nachher mit schaffen. Der Bernhard Rappa hat sich dann auch schon als Sieger in dem Kampf dargestellt und angekündigt, er werde weiter hungern, wenn er nochmal ins Gefängnis müsse. Und das ist eine andere Dimension. Jetzt steht die Frage im Raum, ob das Recht immer wieder mit der Drohung von Selbstmord kann ausgehebelt werden. Und da sagt Staatsrätin Esther Weber-Kalbermatt klar, nein.
Wir werden Ihnen ganz klar nochmal und noch genauer instruieren, was das verschiedene Körper heisst, was das verschiedene Gesundheit heisst. Wir werden ihm sagen, was er für Rechte hat. Und wenn es dann letztlich seinen Willen ist, im Gefängnis sterben, an einem Hungerstreik, dann werden wir das respektieren.
Ob sie den Entscheid letztlich euch hat durchziehen, kann ich jetzt noch nicht sagen und ist jetzt auch nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Bernhard Rappa damit eine klare Botschaft übermittelt wird. Der erste Entscheid ist aus Menschlichkeit gefällt worden, jetzt aber gilt es ernst. Jetzt wird nicht nur seine Drohung ernst genommen, sondern auch seine Wille zu sterben akzeptiert. Das heisst, es gibt nicht mehr ein Lass sterben, sondern das Anerkennen vom Willen zu sterben. Und ich meine, das ist eine klare Botschaft und in der Situation wahrscheinlich auch die einzig richtige. Aber trotzdem, in der Hütte von der Esther Weber-Kalbermatt wollte ich nicht stecken, wenn es so weit sollte kommen und darum geht, den Entscheid euch durchzustehen.
Eine Einschätzung zu dem Fall Rappa vom Reinhard Eier. 25'521. So viele Läuferinnen und Läufer haben sich angemeldet für den Morgendrick Grand Prix von Bern. Das sind fast 14% mehr Leute als letztes Jahr und absoluter Rekord. Aber je grösser die Zahl, desto aufwendiger wird auch die Arbeit der Organisatoren. Stefan Kohler.
24'000 Bananen, 10'000 von Becher zu trinken, 1'200 Helferinnen und Helfer und eben einen neuen Teilnehmerrekord. Diese Zahlen machen die Verantwortlichen stolz. Sie bringen aber logischerweise logistisch etliche Probleme mit sich. Zwar ist man sich die Grössenordnung von weit über 20'000 Läuferinnen und Läufer gewöhnt, aber jedes Jahr tauchen wieder neue Schwierigkeiten auf, erzählt der OK-Präsident Urs Stauffer.
Wir mussten in letzter Zeit ein bisschen improvisieren. Vor 2 Jahren war es Euro Schutte, letztes Jahr Eishockey-WM. Und jetzt dieses Jahr sind es eigentlich Baustellen, die im Weg sind, die Ingerstrasse, wo Tramschienen eingebaut werden, in der Altstadt, die so eine Baustelle hat, Nidegg, oder? Der grosse Aufmarsch neuerdings beim Bärenpark. Dort müssen wir auch schauen, wie wir da nebeneinander durchkommen. Das ist auch noch eine logistische Herausforderung, die nicht so einfach sein.
Der Engpass bei der Nideggbrücke dürfte morgen bei schönem Pfingst-Samstiwetter zu einem besonders heiklen Punkt werden. Dort, wo man vom einen Trottoir aus im Bärenpark auf die jungen Bärli sieht.
Es hat auch ein Potenzial für Unfälle, das ist klar. Die Trottoir auf der Nideggbrücke sind relativ hoch und da können wir nicht darauf ausgehen, dass die Leute nicht dort runterfallen und so. Das ist also, da müssen wir schon speziell uns noch einsetzen, dass nichts passiert.
Einsetzen mit noch mehr Helferinnen und Helfer, die aufpassen, mit mehr Absperrungen und einem Sichtschutz, für das eine Trottoir nicht so eine attraktive Bärenaussichtsplattform ist wie sonst. Schliesslich sollen die Leute an diesem Tag auf der Nideggbrücke vor allem die Läuferinnen und Läufer anführen und nicht dem Urs und der Berna zuschauen. Der Berner Grand Prix stösst also mit seiner Teilnehmerzahl langsam aber sicher an die Grenzen. Und gleich träumen die Verantwortlichen sogar von 30'000 Teilnehmern nächstes Jahr beim 30-Jahr-Jubiläum. Möglich wäre das theoretisch, meint der OK-Präsident Urs Stauffer.
Da gibt es schon Möglichkeiten. Da müssen wir natürlich die Startzeiten ausdehnen, wir müssen noch weitere Startblöcke schaffen und so weiter. Das hat einfach zur Folge, dass der ÖV und die ganze Sperrung der Strassen einfach länger würde dauern. Das müssen wir mit der Spat mal diskutieren. Anders ginge das nicht.
Die Organisatoren haben also grundsätzlich nichts gegen das Weiterwachsen. Eine Art Numerus Clausus, eine Beschränkung zum Beispiel auf 25'000 Läuferinnen und Läufer, ist im Moment nicht in Sicht. Man sei froh um jeden und jede, der laufe, sagt der Urs Stauffer. Was ohne die Frage kommt, ist das Ausweichen auf eine andere Strecke. Die jetzige sei ideal, trotz der vielen Engpässe.
Das ist so attraktiv, das ist eine Mischung zwischen eben Altstadt, das ist eine Mischung zwischen grüner Zone im Tierpark. Da hat es so schöne Aussichten auf der Mombischubrücke. Also das ist nicht, überhaupt nicht die Absicht, dass man da irgendwie etwas ändern will. Die Leute die hängen an dem. Und wir auch übrigens.
Und darum nehmen die Verantwortlichen euch auf, dass es jedes Jahr ein bisschen komplizierter wird mit der Logistik am Grand Prix von Bern.
Gestartet wird morgen Nachmittag zwischen 1 und 5 Uhr, zuerst die kleinsten vom 4-Jährigen der eigentlichen Grand Prix von Bern über die 10 Meilen. Der Strecke nach gibt es durch den Tag verschiedene Strassensperrungen, Parkierungsverbot und Einschränkungen in der Stadt Bern beim Tram- und Busverkehr. Sei's wie schnell, viele eingewanderte Ausländer träumen davon, irgendwann schon mit zurückzugehen ins Land, wo sie herkommen. Häufig bleiben sie aber in der Schweiz, werden hier alt- und pflegebedürftig. Für Italienerinnen und Italiener gibt es in Bümpliz bei Bern, in einem Altersheim, eine eigene Wohngruppe, speziell für betagte Italienerinnen und Italiener eben. Zu diesem Angebot mit steigender Nachfrage, der Thomas Pressmann.
Das Altersheim Schwabgut ist in einem ganzen Wohnblock. 10 Stück sind es. Fast zuoberst im 9. Stock reden alle Bewohner italienisch miteinander. Sie kommen zusammen zum Mittag, hocken um einen grossen Tisch, essen, diskutieren. Zehn Frauen leben hier miteinander. Männer hat es gerade kennen. Der 9. Stock, der ist anders als die anderen. Es gibt einen speziellen italienischen Menüplan. Beim Eingang hängen die Italienfahnen. Im Fernsehen läuft Gengra Juno. Und in der Ecke steht eine Madonna-Statue. Es ist ein kleines Italien, im Westen von Bern. Eine Bewohnerin davon ist Luisa Morinelli.
È poco ma bello. Mi trovo in una sola camera, tutto per me. È bello.
Schön sei es, sie hat ein Zimmer allein für sich. Und schön sei es vor allem, dass sie hier alle versteht und dass sie verstanden wird. Bewohnerinnen und auch Betreuer reden alle Italienisch. Sie kann mit ihnen reden, beim Essen oder beim Espresso trinken.
Ci vediamo, andiamo a fare colazione insieme, facciamo mangiare pranzo, tutti quanti insieme, va bene.
Die Bewohnerin Luisa Morinelli kann selber kaum Deutsch. Ihre Mann ist arbeiten, sie ist gegen daheim geblieben, hat zu den Kindern geschaut. Seit 50 Jahren ist sie in der Schweiz. Die Sprache von hier hat sie nie richtig gelernt. Das vor allem nicht, weil sie gerne mit Italienern zusammen war. Darum ist es für sie auch so wichtig, dass sie jetzt auch im Alter Italienisch reden kann. Kann bleiben, wie sie ist. Das Miteinander reden auf Italienisch, das gefällt auch Ada Lotta Gadolfi. Sie ist nicht Italienerin, sie kommt aber aus dem Tessin. Sie kann zwar ein bisschen Deutsch, redet aber lieber Italienisch. Zuerst war sie mit anderen Deutschschweizern in einem Heim. Dort hat es ihr aber nicht gefallen. Hier sei es besser.
Es ist mir heimelig. Es ist mehr als so ein bisschen leichter. Ich musste lernen, pünktlich sein.
Deutschschweizer waren einfach zu langweilig und zu pünktlich. Bei den Italienern nehmen es nicht so genau mit der Zeit und sie kann Italienisch reden, ihre Muttersprache. Das ist ihr wichtig. Auch wenn die Italienerinnen unter sich sind, einen Stock für sich allein haben, sie sind gleich integriert im Alltag vom Altersheim, sagt Luisa Morinelli. Sie selber würde sich auch bemühen. Aber wenn man halt die Sprache nicht können, sei es schwierig, am Leben im Heim teilzunehmen.
Sie fanden di tutto per stare insieme, però non è che sono integrata, perché la lingua, se c'è la lingua, ma quando non c'è la lingua, allora non si può partecipare. Non conoscendo la lingua.
Noch Deutsch lernen geht nicht mehr. Es würde sich nicht lohnen, sie sei gezahlt. Aber der Austausch mit Anderssprachigen, den gäbe es schon, sagt auch Ada Lotta Gadolfi. Isoliert von denen, die Deutsch reden, sei sie gar nicht. Sie gehen häufig raus, reden auf einer Bank mit den Leuten aus dem Quartier.
Gehen raus, reden mit allen. Manchmal ist gar nicht dort oben. So bei den Bänken sitzen, dann kommen so andere Leute. Dann wird das so ein bisschen diskutiert.
Die spezielle Wohngruppe im Schwabgut gibt es schon seit 2 Jahren. Die Erfahrungen sind gut. Für die Bewohnerinnen ist es ein Zuhause geworden. Sie fühlen sich wohl. Die Alterspflegerin Luciana Wittmer ist auch Italienerin. Sie beobachtet, dass es unter den Italienern anders zu und her geht als auf den anderen Stöcken. Die italienischen Bewohnerinnen sind viel aufgeweckter, lebiger, wenn wir reden als die anderen.
Wenn sie mich sehen, bombardieren sie mich halb fast. Ich muss mich fast halb verstecken, wenn ich etwas erledige, oder? Das ist einfach die italienische Mentalität. Es geht viel ums Reden und Gesellschaft und Zusammensein und so. Das ist einfach ganz anders.
Viele von den Bewohnerinnen haben trotz Italianità im Altersheim Heimweh. Reden darüber tun sie aber kaum.
Sie behalten es lieber für sich eigentlich. Und wobei, wenn sie nachher auch nicht so zu weh sind, dann kommt es dann schon, oder? Und dann geht aber das Grennen los, oder? Ein Italiener versuchen zu beruhigen, wenn er am Grennen ist, ist fast nicht unmöglich. Da muss man es einfach grennen.
Leben und auch sterben, weit weg von Heimat. Das ist schwer zu tragen. Die Bewohnerin Luisa Morinelli hat noch so gerne daheim in Italien wollen alt werden. Aber der Mann sei tot, ein Haus hat sie keins. Es ist nichts mehr Hunger, was eine Heimat bedeutet.
Però andare in Italia è difficile. Non abbiamo, mio marito è morto. Non abbiamo fatto una casa. Non abbiamo niente. E allora io cosa facciamo?
Ihre alte Heimat Neapel wird sie auch nie mehr sehen. Und Ada Lotta Gadolfi kann nicht mehr zurück. Zurück zu den Wurzeln, zurück ins Tessinerdorf Comolonio oberhalb von Locarno. Zurück, nicht einmal mehr für die Ferien. Der Körper mache ich nicht mehr mit, die Reise wäre zu weit. Sie sind jetzt hier in Bümplitz, aber im Wohnblock vom Altersheim Schwabgut im 9. Stock oben sind sie ja schon fast ein bisschen wie daheim. Wegen der Sprache, wegen der Atmosphäre.
Hier ist die letzte Station. Ich habe keine Wünsche mehr. Ich habe mein Leben gelebt, das ist gut.
Sie hat keine Wünsche mehr. Es ist gut, wie es ist. Am Mittagstisch wird es langsam ruhiger. Die meisten gehen aufs Zimmer für die Siesta. Ein paar bleiben noch, trinken Espresso. Manchmal schon mit einem Schuss Grappa.
Mia cognata è rimasta è più di 10 anni senza berne. Poi sui 38 anni si è
presentata. Gemeinsam alt werden in der Schweiz auf Italienisch.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Morgen Mittag mit diesen Themen. Mit dem iPhone in die Mathe-Stunde. Für die Fünfklässler zu Goldau ist das Pflicht. Wir sind hineinschauen. Mit bald 75 endlich als Einheimische akzeptiert. Das erlebt der Mann mit dem breitesten Lachen im Land, der Klon Dimitri im Tessin. Nase voll vom Atom-Image. Das hat gemeint Ulrike Bigösgen, sie will kein neues AKW. Das und mehr morgen Mittag, 3 ab 12 Uhr auf DRS1. Regional Diagonal.
Im Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis hier nochmal die Aktualitäten von heute, Jörg André.
Nach 11 Tagen Haftunterbruch sitzt der Walliser Hanfbauer Bernard Rappa wieder im Gefängnis. Der Unterbruch ist ihm aus gesundheitlichen Gründen gewährt worden. Der Bernard Rappa war fast 50 Tage im Hungerstreik. Einen zweiten sättigen Unterbruch gäbe es aber nicht, hat heute die zuständige Staatsrätin vor den Medien gesagt, auch wenn er wieder in Hungerstreik trete. Der Christian Constantin, der Präsident vom FC Sion, hat den Trainer Didier Tolo entlassen. Der 46-jährige Franzose hat etwa ein Jahr lang die Walliser trainiert und ist letztes Jahr Cup-Sieger geworden. Jetzt braucht der Club also seit 2004 seinen 22. Trainer.
Sabine Balmer hat die Wetteraussichten.
Zum Start des Pfingstwochenende scheint morgen im Wallis schon von Anfang an die Sonne. Vom Jura-Südfuss bis in die Region Bern und zum Thunersee hat es zuerst noch Hochnebelfelder. Die lösen sich aber im Laufe des Vormittags auf, dann ist es überall sonnig. Über den Bergen gibt es Quellwolken, wo die Gipfel in Nebel einhüllen und die Sonne am Nachmittag ab und zu abdecken. Die Temperaturen steigen aber morgen endlich wieder über 20 Grad an. In Bern und in Murten gibt es 22 Grad, dazu geht aber noch eine recht zügige Beise. In Brieg wird es sogar 24 Grad und in Gstaad gibt es 17 Grad. Am Pfingstsonntag und Montag geht es dann mit sonnigem und warmem Wetter weiter. Erst am Montag zu oben steigt das Gewitterrisiko an. Die Temperaturen bleiben um die 23 Grad.
Soweit die Prognose von SF Meteo im Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis, wo der Jörg André zusammengestellt hat, Präsentation von der Sendung Toni Koller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.